Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Zu Gast ist heute bei mir Steffi, aber bevor wir uns mit dem Thema Brustkrebs beschäftigen, möchte ich gerne noch ganz kurz auf das bevorstehende Schön und Stark Foto-Event hinweisen. Am 24. Juni möchten wir gemeinsam ein neues Mutmacher-Foto erstellen, um auf das Thema Frauen und Krebs aufmerksam zu machen. Das Foto-Event findet in diesem Jahr schon zum 5. Mal statt und darauf bin ich auch sehr stolz, denn ich liebe diese Veranstaltung. Neben den Gruppenaufnahmen und Einzelshootings, die im Freien in der Natur stattfinden, möchten wir Betroffenen auch einen Raum geben, sich auszutauschen, Spaß zu haben und sich einfach fallen zu lassen, einen Tag unter Frauen zu verbringen. Alle Infos zum Schön und Stark Foto-Event und allem, was dazugehört, findest du auf www.schönundstark.de. Schön wird hier mit OE geschrieben, also schoenundstark.de. So, jetzt aber zurück zu unserem heutigen Interview und Steffi, die uns von ihren Erfahrungen und ihrem Umgang mit der Erkrankung erzählen möchte. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Steffi.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Steffi, welche Diagnose hast du denn erhalten und wann war das?
Es war vor quasi genau 4 Jahren, im Mai 2020. Da habe ich die Diagnose invasives Mammakarzinom bekommen, genau.
Und was heißt invasives Mammakarzinom?
Ja, dass es sehr aggressiv ist.
Hast du denn das selbst bemerkt oder war das einfach im Zuge einer Vorsorgeuntersuchung, die routinemäßig stattgefunden hat?
Nee, ich habe es selber gemerkt. Also es war auch, also es ist sehr recht schnell gewachsen, weil ich war im Januar noch bei einer ganz normalen Routineuntersuchung. Da konnte man noch nichts irgendwie fühlen, feststellen oder so. Und im Mai war es dann so, dass, also wir waren gerade dabei, ein neues Haus zu bauen und da hat der Fliesenleger hat hier Fliesen verlegt. Ich habe ihm die Fliesen immer reingetragen und abends war ich total verspannt und habe mir dann halt so oberhalb der Brust so ein bisschen mich massiert und habe dann gemerkt, da ist irgendwie was komisch. Da habe ich dann gedacht, ja gut, könnte vielleicht irgendwie eine Muskelverspannung oder so sein und habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Am nächsten Tag dachte ich dann aber so, ich sollte es vielleicht doch mal abklären lassen. Und bin dann, habe dann bei meiner Frauenärztin angerufen und habe auch sofort einen Termin bekommen. Aber ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ach komm, das ist schon nichts, ne? Und bei meiner Frauenärztin war ich dann, die hat dann auch getastet, hat es auch gemerkt, hat dann einen Ultraschall gemacht und meine Frauenärztin, ich habe gemerkt, dass die dann schon sehr nervös wurde. Und sie hat aber gesagt, sie will mir keine Angst machen oder sonst irgendwas. Ich war in dem Moment auch noch, also das sagte auch meine Frauenärztin noch zu mir, ja, sie sind ja total cool und so, weil ich einfach die ganze Zeit wirklich nicht davon ausgegangen bin, dass es irgendwas so Schlimmes sein sollte. Ja, und sie hat mich dann ins Brustzentrum überwiesen und im Brustzentrum wurde dann die Stanze gemacht und als dann die Ärztin, sie hat in ihr Diktiergerät geflüstert, ich habe es aber trotzdem gehört, da sagte sie Verdacht auf invasives Mammakarzinom. Und da war für mich eigentlich klar, okay, das ist jetzt hier kein Spaß mehr.
Hast du denn dich vorher schon mal irgendwie mit dem Thema Brustkrebs beschäftigt? Also liegt das irgendwie in der Familie oder so?
Also das Einzige, was bei uns in der Familie lag, war meine Oma, die an Darmkrebs verstorben ist. Aber Brustkrebs gab es bei uns in der Familie gar nicht, bis ich dann kam. Und letztes Jahr hat meine Mutter auch Brustkrebs bekommen, genau.
Ach Gott. Warst du allein da zu der Untersuchung, zur Stanze?
Nein. Ich, bei der Stanze war ich alleine da. Genau, es war ja gerade so die Hochzeit, wo Corona anfing.
Ach du Ärmste.
Da hieß es ja, man darf immer nur alleine ins Krankenhaus und deswegen war ich da alleine. Ich wusste aber, also beziehungsweise das Gespräch zur Diagnose hat ungefähr eine Woche später stattgefunden. Und da, also in der Zeit der Warterei ging es mir wirklich schlecht. Und dann habe ich im Brustzentrum angerufen und habe gefragt, ob ich denn wenigstens zu dem Gespräch meinen Mann mitbringen darf. Und da haben die gesagt, ja, das dürfen sie. Und da war eigentlich für mich schon klar, dass es kein positives Gespräch wird.
Mhm. Wie ging das weiter?
Ja, in dem Gespräch wurde mir dann halt mitgeteilt, dass dass es ein bösartiger Brustkrebs ist, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Chemotherapie brauche, dass ich Bestrahlung bekommen werde und auf jeden Fall operiert werden muss.
Hm. Ja. Das zieht einen erstmal den Boden unter den Füßen weg, oder?
Also wie gesagt, die Zeit bevor ich die Diagnose bekommen habe, war für mich viel, viel schlimmer. Also natürlich war es auch schlimm, wo ich die Diagnose bekommen habe. Aber es war auch so für mich so eine kleine Erleichterung zu wissen, okay, da ist was, aber wir können was dagegen tun.
Hm. Ja, na klar, dann kannst du ins Handeln kommen irgendwie, ne? Du kannst,
genau, richtig.
Du kannst ja aktiv irgendwie daran mitarbeiten, als wenn du die ganze Zeit irgendwie noch so in der Luft hängst und nicht weißt, was los ist.
Das Ungewisse, genau.
Hast du denn dann eine Chemotherapie und so weiter bekommen? Wie war der Behandlungsverlauf?
Ja, also es ging auch recht schnell. Ich habe am 9.6. habe ich meinen Port eingesetzt bekommen und am 10.6. saß ich schon bei meiner ersten Chemo.
Wow, okay. Also du hast dann auch erst die Chemotherapie bekommen und dann danach wahrscheinlich eine Operation.
Genau, das war auch so eine Sache, die ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe auch gedacht, oh, holt das doch einfach aus mir raus. Und aber im Endeffekt war es gut so, weil ich gesehen habe, dass die Chemo was bringt. Ich glaube, das hat mich nochmal so ein bisschen bestärkt, die Chemo durchzuziehen, weil ich gesehen habe, der Tumor wird dadurch kleiner. Und es bringt was, weil ich, also es war echt oft, dass ich gesagt habe, ich will das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Aber im Endeffekt hat es ja geholfen. Und das war gut, dass es dann so rum war.
Hast du denn die Chemotherapie in Anführungszeichen gut vertragen oder hast du auch mit starken Nebenwirkungen zu tun gehabt?
Die erste Chemotherapie war tatsächlich die schlimmste für mich, weil ich bin wirklich sehr naiv da dran gegangen. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und habe mich auch wirklich gar nicht vorbereitet. Also es war ja auch irgendwie gar nicht möglich in der kurzen Zeit, sich irgendwie darauf vorzubereiten. Aber also es war wirklich so, dass ich nach der ersten Chemotherapie ziemlich fertig war. Ich lag 3 Tage nur im Bett. Möchte ich nicht nochmal. Ja, bei der nächsten Chemo, bei der zweiten Chemo, dann habe ich es dann schon ein bisschen anders gemacht. Ich habe viel getrunken. Das war mein größter Fehler, den ich halt bei der ersten Chemotherapie schon nicht gemacht habe, dass ich zu wenig getrunken habe. Und ja, man muss das ganze Gift ja auch irgendwie wieder aus dem Körper rausspülen. Also war das Wichtigste trinken, trinken, trinken. Mhm. Und ja, es wurde dann besser. Ich habe dann erstmal 4-mal EC bekommen. Das war alle 3 Wochen. Und nachher habe ich nochmal 12-mal Packli-Chemo bekommen und die war dann wöchentlich.
Mhm.
Genau. Und da war es zum Ende dann auch irgendwann kräftezehrend einfach. Ne? Ich muss sagen, ich habe sie gut vertragen mit kleinen Nebenwirkungen, aber es war halt wirklich kräftezehrend.
Ja, na klar. Und nach der Chemo wurde dann operiert oder wie ging das weiter?
Genau, ich hatte Ende November dann meine letzte Chemotherapie und am 15. Dezember wurde ich dann operiert. Genau.
Oh, das auch schon ganz kurz danach, ne? Also relativ kurz danach.
Ja, das war auch noch, wie gesagt, Ende November hatte ich meine letzte Chemo und dann hatten wir Anfang Dezember auch noch einen Corona-Fall hier zu Hause.
Oh nein.
Wo dann alles wirklich in den Sternen stand, ob ich überhaupt operiert werden konnte, und das war echt noch ein Hin und Her.
Mhm.
dass ich jeden Tag testen musste und wir gar nicht wussten, ob ich überhaupt ins Krankenhaus kann. Aber im Endeffekt hat zum Glück dann doch noch alles sehr gut geklappt. Und mir war es wichtig, dass ich so vor Weihnachten das noch alles hinter mich bringe, um einfach Weihnachten ein schönes Fest mit der Familie zu haben und das irgendwie alles so im vergangenen Jahr noch lasse.
Ja. Wie wurde denn operiert?
Ich bin brusterhaltend operiert geworden.
Mhm. Okay. Du hattest dann tatsächlich auch vor Weihnachten alles hinter dir und warst wieder relativ fit oder konntet ihr ein schönes Weihnachtsfest verbringen?
Ja, also wir hatten ein schönes Weihnachtsfest definitiv, aber danach stand ja dann noch die Bestrahlung an. Die fing dann Ende Januar an und habe dann da auch mit der Antihormontherapie gestartet.
Da höre ich auch von vielen, dass sie da starke Nebenwirkungen haben. Ist das bei dir auch so gewesen?
Ja, tatsächlich ja. Ich habe die Enantone-Spritze bekommen. Viele kennen die unter Zoladex. Bei mir war es die Enantone und Tamoxifen. Und am Anfang war es wirklich so, dass ich sehr schlimm mit Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen zu kämpfen hatte. Muss aber sagen, dass das mittlerweile sehr gut geworden ist. Ich nehme aber auch nur noch Tamoxifen, denn die Enantone-Spritze, die habe ich circa 2 Jahre genommen, aber darunter ging es mir auch psychisch wirklich überhaupt nicht gut. Wo ich gesagt habe, das ist einfach keine Lebensqualität mehr und ich dann nachher mit den Ärzten entschieden habe, dass wir die nach 2 Jahren schon absetzen.
Ja. Hast du denn auch einen Gentest machen lassen? Wie alt bist du denn, Steffi, wenn ich das fragen darf?
Zur Zeit der Diagnose war ich 31.
Also sehr jung noch.
Ich werde jetzt 36 und wir haben damals direkt einen Gentest machen lassen, ja, und da ist herausgekommen, dass laut aktuellem Stand es nicht genetisch bedingt ist, aber das kann man ja auch nicht immer zu 100% genau sagen, weil nicht alle Gene schon erforscht sind. Deswegen, ja, also ich bin immer noch überzeugt, dass es vielleicht doch genetisch bedingt ist, weil meine Mutter es ja jetzt auch bekommen hat und ja, aber beweisen oder bestätigen kann man das nicht.
Wie hat sich denn dein Körper während der ganzen Therapiezeit verändert? Wie war das für dich, das zu sehen? Also ich gehe mal davon aus, dass dir ja auch die Haare ausgefallen sind und so weiter. Wie war das? Und wie hast du dich damit gefühlt?
Da war ich auch sehr naiv. Ich habe noch bei meiner ersten Chemo gesessen und habe noch zu der Arzthelferin gesagt, ja, vielleicht habe ich ja Glück und mir fallen die Haare nicht aus. Und sie hat das dann auch so ein bisschen belächelt. Ich war da einfach sehr naiv. Es war wirklich so nach der ersten Chemotherapie, 10 Tage später, sind die Haare quasi wirklich runtergerieselt. Und es war noch, genau, ich habe am 25.06. Geburtstag und am 24.06. habe ich mir die Haare komplett abrasiert. Und das war für mich, in dem Moment war es für meine Familie schlimm, weil die halt, also mein Mann sagte, ja, jetzt sieht man dir halt an, dass du wirklich krank bist. Und für mich war es aber auch wieder eine, in den Umständen entsprechend eine Erleichterung, weil der Haarausfall an sich schon viel schlimmer war, als nachher, dass dann alle Haare weg sind.
Ja. Ich habe, wenn mich nicht alles täuscht, auf deinem Insta-Kanal gelesen, dass du auch ein bisschen ungeduldig warst, dass die Haare dann wieder gewachsen sind und du auch gerne dir eine Haarverlängerung hättest machen lassen wollen.
Richtig.
Das heißt, erstmal die Haare, also erstmal ohne Haare zu sein, ist okay, aber das ist wahrscheinlich auch echt so eine Geduldsaufgabe, dann zu warten, bis sie wieder wachsen, oder? Wann sind deine Haare wieder gewachsen?
Ja, so während der Bestrahlung haben sie wieder richtig, also da konnte man wieder sehen, dass ich Haare auf dem Kopf habe.
Ah, okay, also hat doch ein halbes Jahr gedauert.
Ja, auf jeden Fall. Also sie fingen schon wieder an, so während der Packli-Chemo zu wachsen, aber es war halt wie so ein Flaum, also das hat man nicht wirklich gesehen. Genau, und bei der Bestrahlung, also in der Zeit von der Bestrahlung, konnte man dann schon wieder kleine Frisuren machen und sehen, dass da Haare auf dem Kopf sind.
Ja.
Ja. Und dann wird das halt immer so ein bisschen mehr und mehr und ja, und irgendwann, ich glaube, sie waren so bis zu den Ohren ungefähr und da war dann so der Zeitpunkt, oh, ich hätte gern wieder lange Haare und habe dann halt nachgefragt, ob es möglich wäre, aber mir wurde davon abgeraten, weil es halt nicht schön aussehen würde, bei so kurzen Haaren eine Haarverlängerung zu machen.
Hast du es denn jetzt machen lassen oder hast du dann einfach davon Abstand genommen?
Ich habe davon Abstand genommen, genau. Mittlerweile trage ich die Haare auch eigentlich so kinnlang ungefähr. Das hätte ich wahrscheinlich früher nie gemacht. Aber so der Übergang zwischen Kinn und Schulterlang, das ist einfach so, der nervt mich immer. Da schneide ich es immer wieder ab. Hätte ich früher wahrscheinlich nicht gemacht, mache ich jetzt.
Das kenne ich total. Ich hatte auch ganz lang so eine Bob-Frisur und oh, das dauert ewig, ja, bis die über die Schultern wachsen. Nachdem du die ganze Therapie hinter dir hattest, wie ging das weiter? Bist du dann wieder arbeiten gegangen oder warst du noch auf einer Reha? Und du hast ja auch Kinder, die, ja, ich glaube, du hattest geschrieben, dass sie zu Corona-Zeiten gerade eingeschult wurden.
Also ich habe 3 Kinder. Mein Ältester, der war zu dem Zeitpunkt in der 2. Klasse und meine Zwillinge, die waren zu dem Zeitpunkt noch im Kindergarten, als ich die Diagnose bekommen habe. Und dann wurden die Mädels, die haben, wie gesagt, die sind weiter in den Kindergarten gegangen, auch während meiner Diagnose. Das war auch eigentlich ganz, ganz gut, denn mein Sohn hat es schon sehr mitgenommen und hat dadurch auch in der Schule sehr abgebaut. Ja, das war eine schwierige und anstrengende Zeit, weil ja auch noch viel Corona war mit Homeschooling und sowas alles, was ich ja gar nicht alles so in der Zeit wirklich leisten konnte. Und dementsprechend hat unser Sohn wirklich am meisten darunter gelitten. Ja, wie also nach meiner Akuttherapie, nach der Bestrahlung, fing bei uns der Horror eigentlich wieder von vorne an. Ich weiß noch, dass ich hatte noch 2 oder 3 Tage Bestrahlung und dann bekam mein Mann ja auch die Diagnose schwarzer Hautkrebs.
Um Gottes Willen.
Das war, ja. Also wir haben uns echt gefragt, womit haben wir das verdient? Das hat keiner verdient, aber warum beide Elternteile?
Ja.
Also ja, man hat es einfach wirklich, man wollte es irgendwie verstehen, aber dafür gibt es einfach keine Erklärung.
Ich habe mit schwarzem Hautkrebs mich noch gar nicht so weit beschäftigt. Woran erkennt man denn das? Und vielleicht magst du mal erzählen, wie das war?
Also es war so, mein Mann hatte schon seit er ein Baby war, ein Muttermal unterm Fuß. Das war schon immer etwas dicker, aber wir waren damit, also er war damit auch immer beim Hautarzt und der Hautarzt hat immer gesagt, wenn es nicht stört und sich nicht verändert, alles gut, muss man nichts machen. Und dann fing es aber im Februar 21 fing es an, dass es ihn gestört hat, dass es irgendwie so genässt hat, dass es sich halt so ein bisschen verändert hat. Und habe ich dann gesagt, du musst definitiv nochmal zum Hautarzt damit gehen. Ja, und dann wie Männer halt so sind, ach Quatsch, das wird schon wieder und ja, ich habe ihm dann einfach einen Termin beim Hautarzt gemacht und er ist auch hingegangen und er musste am selben Tag noch in die Uniklinik nach Bonn und dort wurde dann halt auch direkt gesagt, okay, wir operieren das sofort und dann ist alles gut und dann wurde mein Mann auch operiert, musste eine Nacht da bleiben. Ist dann am nächsten Tag, kamen die Ärzte zu ihm ins Zimmer und dann wurde er halt so gefragt, ja, Sie haben Kinder, oder? Und mein Mann so, ja, warum? Ja, wie alt sind denn Ihre Kinder? Ja, 5, 2x5 und, oder 6 waren die Mädels da, glaube ich schon, und 8. Und mein Mann so, warum fragen Sie mich das? Was ist denn los? Ja, wir haben leider keine guten Nachrichten für Sie. Ja, also der Tumor beziehungsweise das Muttermal wurde zu einem Tumor und der Tumor ist nach innen gewachsen. Also er war schon ziemlich groß, so dass die Ärzte davon ausgegangen sind, dass er mit Sicherheit schon überall gestreut hat. Ja, und mit dieser Information wurde mein Mann dann erstmal alleine gelassen. Er sollte eigentlich im Krankenhaus bleiben und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es waren dann Krankenschwestern vor Ort, die gesagt haben, rein rechtlich dürfen sie das Krankenhaus nicht verlassen, aber fahren sie nach Hause. Wenn sie morgen früh wieder hier sind, wir haben nichts mitbekommen. Ja, dann ist mein Mann nach Hause gekommen, hat mir das hier zu Hause erzählt und ja, also, was soll man da sagen?
Ja.
Ich habe versucht, ihn aufzubauen. Ich habe, er war in dem Moment so im Film, ich habe nur zu ihm gesagt, komm, ich habe das geschafft, du schaffst das auch. Für ihn war das aber irgendwie so ein Angriff, so von wegen, ja komm, das ist, das, als würde ich sagen, komm, das ist schon nichts Schlimmes. Mhm. Natürlich war es was Schlimmes, aber er war im Moment in dem so ein Film, ja, kann man nicht beschreiben. Mhm. Ich kann es nachvollziehen, denn ich hatte ja auch, also während der Wartezeit auf die Diagnose hatte ich auch eine Panikattacke. Das habe ich so noch nie erlebt. Deswegen, man weiß, ich glaube, es ist nie irgendwie richtig, wie man darauf reagieren kann, weil jeder für sich selbst diese Empfindung einfach anders wahrnimmt. Ja. Deswegen gibt es nicht irgendwie Wörter oder Sätze, die man sagen kann, die immer gut sind, sondern man muss immer, ja, einfach, glaube ich, nur da sein.
Ja, und ich glaube, in so einem Moment kannst du auch sagen, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja dann auch ehrlich, ne?
Ja, wir waren beide überfordert einfach, ne? Ja. Mit der Situation. Wirklich überfordert. Er musste dann am nächsten Tag wieder zurück ins Krankenhaus und er wurde dann quasi auch auf den Kopf gestellt, wie das halt auch beim Brustkrebs so ist, ne, mit MRT und sowas. Und ihm wurden dann, erstmal wurde er nochmal operiert, weil um das Muttermal herum wurde dann nochmal Gewebe weggenommen, um zu gucken, dass da keine Krebszellen mehr drin sind. Und die Lymphknoten wurden dann halt auch entfernt. Und die waren schon befallen, die Lymphknoten. Es waren aber Gott sei Dank nur die Lymphknoten. Ja. Es waren keine anderen Organe, die befallen waren. Und da hatten wir wirklich also sehr, sehr, sehr viel Glück.
Ist das denn so, dass man bei schwarzem Hautkrebs dann auch Chemotherapie und das alles bekommt? Oder wie ist da der Therapieverlauf?
Nee, die Chemotherapie hat beim schwarzen Hautkrebs nicht so viel Nutzen. Das ist ja immer so ein Vergleich. Was bringt eine Chemotherapie? Würde sie mehr kaputt machen, als zu wirken? Und bei schwarzem Hautkrebs ist das wohl so, dass 10% Chemotherapie wirken würde. Deswegen war für ihn nicht die Option, eine Chemotherapie zu bekommen, sondern er hat eine Immuntherapie in Tablettenform bekommen, die er machen musste.
Okay. Das ist dann sowas wie so eine zielgerichtete Therapie?
Genau, richtig, ja. Genau, die musste er auch ein Jahr lang machen, musste er jeden Tag Tabletten nehmen. Bei ihm war es, man hat es ihm halt nicht angesehen. Er hat dadurch keine Haare verloren. Natürlich war er dadurch auch geschwächt und das Immunsystem, das wird natürlich auf den Kopf gestellt. Mhm. Aber ich glaube, am schlimmsten waren die OPs immer für ihn. Mhm. Das waren schon sehr viele.
Kann er denn laufen, also wenn er am Fuß da operiert wurde?
Ja, also mittlerweile wieder ja, aber zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Es ist schon eine sehr große Wunde. Sie ist, ich glaube, fast 10 Zentimeter im Durchmesser, wo ihm unterm Fuß halt viel weggenommen wurde und nachher mit Eigenhaut auch wieder transplantiert wurde. Aber zu dem Zeitpunkt konnte er nicht laufen.
Habt ihr es den Kindern erzählt? Also deine Diagnose und die deines Mannes?
Bei meiner Diagnose haben wir es den Kindern erzählt, weil wir wussten ja, was auf uns zukommt, dass mir die Haare ausfallen werden, dass sie es ja definitiv mitbekommen werden, dass irgendwas nicht stimmt. Und da waren wir halt auch so, dass wir gesagt haben, wir reden über alles offen. Wir lassen den Kindern die Wahl, zum Beispiel, wo ich mir die Haare abrasiert habe, ob sie dabei sein möchten, ob sie zugucken möchten. Und da haben wir wirklich gesagt, wir haben uns mit den Kindern, was aber auch für uns, also beziehungsweise auch für mich sehr, sehr gut war, wir haben uns viele Videos, YouTube-Videos im Internet angeguckt für Kinder, die halt Krebs erklären, was eine Chemotherapie ist und sowas. Und dadurch habe ich auch sehr viel nochmal verstanden. Und für die Kinder war es dementsprechend gut, aber wir haben uns bei meinem Mann dafür entschieden, den Kindern nichts von der Krebserkrankung zu erzählen, weil halt auch unser Ältester sehr darunter gelitten hat. Es war halt auch in der Schule, dass dann halt gesagt wurde, so Sprüche halt, ja, mein Hund ist auch schon an Krebs gestorben. Oder es wurden, was wir auch ganz schlimm fanden, war eine Aussage im Kindergarten von einer Erzieherin, die gesagt hat, ja, deine Mutter hat wahrscheinlich Krebs, weil sie Fleisch isst.
Das hat die Kindergärtnerin gesagt?
Ja. Ja, dadurch haben meine Kinder dann fast jetzt 2 Jahre lang kein Stückchen Fleisch angerührt. Und ja, wir wollten unsere Kinder einfach davor schützen, das nochmal zu erleben, beziehungsweise, dass die sich nicht auch noch um den Papa Sorgen machen müssen.
Ja, ja.
Also damals zu dem Zeitpunkt war es für uns die richtige Entscheidung. Ob es wirklich, also jetzt sagen wir, haben halt gesagt, wir warten einen richtigen Zeitpunkt ab, wenn die Kinder was älter sind, wenn sie das besser begreifen können. Aber also im Moment habe ich so das Gefühl, der richtige Zeitpunkt, der wird wahrscheinlich nie kommen, es ihnen zu sagen, dass auch der Papa an Krebs erkrankt ist.
Ja, ja, das ist schwierig, ne? Wenn du auf den richtigen Moment wartest, so ist es ja ganz oft im Leben, dass man dann irgendwie denkt, ja, und wann kommt der? Wie ist das denn mit schwarzem Hautkrebs? Ist das auch irgendwie genetisch bedingt oder also?
Nee, wir sind sofort mit unseren Kindern zum Hautarzt gerannt und haben gesagt, hier, bitte kontrollieren und alles. Und dann hat der Hautarzt auch zu uns gesagt, es ist keine Krankheit, die vererbbar ist.
Okay.
Und das ist einfach eine Genmutation, oder? Also sagt man bei meinem Mann, weil es ist halt das Muttermal unterm Fuß, wo halt auch nicht viel Sonne hinkommt. Deswegen kann man da eigentlich ausschließen, dass es jetzt irgendwie an zu starker Sonnenbelastung oder irgendwie sowas lag.
Mhm.
Also es ist ja in der Regel so, dass schwarzer Hautkrebs durch Sonneneinstrahlung gefördert wird oder dass man da halt aufpassen muss. Aber bei meinem Mann sagen sie, dass es einfach eine Genmutation war.
Ja. Wie habt ihr das denn als Paar geschafft, damit umzugehen? Also erst mit deiner Erkrankung und dann mit der deines Mannes?
Also ich glaube, dass mein Mann, als er die Diagnose bekommen hat, vieles, sehr, sehr vieles viel besser bei mir nachvollziehen konnte. Die Ängste, die man hat. Und das ist halt auch bis heute noch so, dass wenn wir irgendwas haben oder dass wir dann wirklich für beide Seiten das Verständnis haben, dass unser Kopf dann nur noch darum kreist, oh, könnte das wieder irgendwas mit dem Thema Krebs zu tun haben.
Mhm.
Und da versuchen wir uns halt auch gegenseitig zu unterstützen und zu sagen, es ist alles gut. Und wir pushen uns dann halt auch immer, ja komm, lass es abklären. Und Also es hat uns, ich denke, dass es uns sehr, sehr zusammengeschweißt hat. Es gab auch viele Situationen, wo wir beide überfordert waren, wo wir nicht mehr konnten und ja, einfach nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Aber ich denke, das ist in solchen Situationen völlig normal.
Ja, aber ihr habt zumindest nicht aufgehört, miteinander zu reden, oder?
Nee, ich würde behaupten, also dass es auch jetzt nach der Diagnose viel oder nach den ganzen Therapien und den ganzen Geschichten vom Reden her viel, viel besser geworden ist. Dass wir wirklich viel mehr miteinander reden und sagen, was gerade in uns vorgeht und dass der andere doch dafür Verständnis bitte hat und sowas. Also ich glaube, dass uns das auf jeden Fall vom Reden her geholfen hat.
Ja. Hattet ihr denn beide psychologische Unterstützung?
Nee. Also bei mir war es damals, dass ich vom Brustzentrum aus eine Psychoonkologin gestellt bekommen habe. Ich war aber da einfach nicht bereit dafür. Mhm. Die war A, viel jünger wie ich. Die wollte mir dann irgendwas erzählen, was sie da wahrscheinlich in ihren Büchern gelesen hat. Und wo ich mir einfach denke, nee, ich hätte lieber jemanden gehabt, der Lebenserfahrung hat und mit mir darüber reden kann. Und deswegen habe ich damals gesagt, ich brauche es nicht.
Ja.
Jetzt im Nachhinein, war dieses Jahr so, dass ich wirklich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, so, ich schaffe das nicht mehr. Ich muss das irgendwie alles aufarbeiten. Und ich mir dann bei einer Psychologin war, mit der darüber gesprochen habe und sie mir halt eine Verhaltenstherapie ans Herz gelegt hat, wie ich mit den Ängsten umgehen kann und solche Sachen halt, genau.
Die Ängste begleiten dich also weiterhin, ja?
Die Ängste, ja, definitiv. Also gerade aktuell auch wieder sehr. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich hatte jetzt Ende März war ich wieder im Krankenhaus wegen so starken Rückenschmerzen, weil ich mich gar nicht bewegen konnte. Und ja, dann wurde natürlich auch MRT und sowas gemacht. Aber es wurde halt nichts gefunden. Und wo ich mir einfach denke, ja gut, ich bilde mir das ja nicht ein. Was könnte es dann sein? Und dann kreisen die Gedanken ja natürlich immer die ganze Zeit, ja, könnte es vielleicht wieder irgendwas mit dem Krebs zu tun haben? Oder ja, das ist, es begleitet einen immer. Ich glaube, dass es ein Leben lang bleiben wird und man muss einfach gucken, dass diese Ängste aber nicht das Leben regieren, ne? Dass man versucht, damit irgendwie umzugehen und ja, das Beste einfach aus allem zu machen.
Mhm. Du hast eben was von einer Verhaltenstherapie erzählt. Hast du die dann gemacht, das, was die Psychologin dir empfohlen hat?
Würde ich gerne, aber bei uns in der Region kriegt man leider momentan keine Plätze dafür.
Ja, das höre ich leider auch häufiger.
Ja, aber ich bleib dran. Also das habe ich mir fest vorgenommen und.
Hast du denn in deinem Leben etwas verändert nach der Therapie? Also machst du irgendwie was anders als vorher?
Ja, was ich geändert habe, war wirklich, dass ich mich beruflich nochmal komplett umentschieden habe. Ich habe vorher im Einzelhandel gearbeitet und mein Mann arbeitet auch im Einzelhandel und da war es halt wirklich so, dass wir uns immer die Türklinke in die Hand gegeben haben. Er hat Frühschicht gemacht, ich Spätschicht und ja, hat gar nicht mehr so ein wirkliches Familienleben stattgefunden. Und das war so nach der Erkrankung, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte ein Familienleben haben. Ich möchte die Zeit genießen mit den Kindern und ja, da habe ich mich dann umentschieden und habe nochmal eine Ausbildung gemacht zur Tagesmutter.
Wow.
Für Kindertagespflege. Genau.
Und du bist ja jetzt auch selbstständig, ne?
Genau. Ja, ich bin aktuell selbstständig. Ja. Es war schon eine starke Zeit, weil ich bin natürlich ich war 18 Monate lang krankgeschrieben. Bin dann danach wieder erstmal zurück in den Einzelhandel arbeiten gegangen, habe gedacht, ich versuche es und habe dann halt während der Arbeit, während ich auch arbeiten war, die Ausbildung gemacht. Die wurde dann halt immer abends oder am Wochenende gemacht. War schon eine sehr, sehr anstrengende und intensive Zeit. Hat sich aber gelohnt, die Erfahrung zu machen. Ich bin jetzt seit letztem Jahr März, habe ich dann angefangen mit der Kindertagespflege und muss jetzt leider sagen, dass ich zum Sommer hin wieder damit aufhören werde.
Okay.
Weil ich es einfach unterschätzt habe, dass es doch sehr, sehr viel Arbeit ist. Mhm. Es ist eine herzerfüllende Arbeit, aber es ist körperlich und physisch einfach sehr anstrengend. Und ich fühle mich leider nicht dem gewappnet. Das muss ich leider einfach zugeben. Es war auch sehr schwer für mich, das zu akzeptieren, dass ich das einfach nicht mehr kann. Und dass ich da einfach wieder die Reißleine ziehen muss.
Ja, aber ich meine, hast du es für dich erkannt, ja? Das ist, also das ist wahrscheinlich auch vielleicht etwas, was eine Krebserkrankung mit sich bringt, dass man die Grenzen vielleicht eher erkennt, oder?
Ja, definitiv. Also man muss schon sagen, ich war vielleicht verrückt zu denken, dass ich das alles schaffen würde. Aber ich sag mal so, es war ein Versuch wert. Mhm. Definitiv war es ein Versuch wert. Es hätte ja auch klappen können. Mhm. Und ja, also ich möchte die Zeit auch nicht missen, denn es war oder es ist halt auch immer noch eine wunderschöne Zeit. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es auf die Erkrankung schieben kann. Also ich möchte nicht immer alles auf die Erkrankung schieben, aber ich glaube schon, dass die einiges dazu beiträgt, dass ich einfach körperlich und physisch nicht mehr das leisten kann.
Ja. Und was hast du dann für Pläne? Hast du schon Pläne, was du danach machst?
Ja, also das steht noch alles so ein bisschen in den Sternen. Am liebsten würde ich halt wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen und halt in Teilzeit. Am liebsten ich möchte auf jeden Fall auch weiterhin mit Kindern arbeiten, weil das wirklich so eine Herzenssache von mir ist. Und ja, also es steht jetzt im Moment noch aus, ob ich in einem Kindergarten arbeiten kann oder ob ich eventuell doch nochmal eine Ausbildung zum Kinderpfleger machen möchte. Mhm. Da ist noch nicht alles so in trockenen Tüchern.
Spannend. Ich habe ja in Brandenburg, hier in Brandenburg, ein Fotostudio und ich habe die meisten Kunden, die für Bewerbungsbilder zu mir kommen, tatsächlich im Alter von ungefähr Mitte 30 bis Mitte 40. Also das scheint auch tatsächlich nicht vielleicht in erster Linie was mit einer Erkrankung zu tun zu haben, sondern vielleicht ist man in dem Alter einfach so ein bisschen auf der Suche. Vielleicht will man einfach nochmal was anderes machen, als man bisher gemacht hat.
Ja, das kann gut sein. Bei mir war es dann wahrscheinlich die Erkrankung, die mir den Mut gegeben hat, etwas zu ändern.
Ja, absolut.
Ja.
Hast du denn in der ganzen Zeit dich auch mit anderen Betroffenen ausgetauscht? Also hast du den Kontakt zu anderen gesucht oder hast du vielleicht sogar betroffene Frauen kennengelernt, als du in der Therapie gesteckt hast?
Also es war so, dass während der Therapie, wie gesagt, haben keine Selbsthilfegruppen oder irgendwie sowas wegen Corona stattgefunden. Das heißt, ich hatte eigentlich immer nur Kontakt mit den Leuten, mit denen ich bei der Chemotherapie saß, was halt überwiegend ältere Personen waren. Und da war mal so eine Geschichte, also die erzähle ich immer wieder. Da waren halt zwei ältere Damen, die sich darüber unterhalten haben, dass es irgendwas im Aldi nicht gab. Da gab es irgendwelche Würstchen, gab es nicht oder so. Und ich saß dann da und dachte mir nur, ihr sitzt hier, bekommt gerade eine Chemotherapie und das ist gerade euer größtes Problem, dass es diese Wurst im Aldi nicht gab. Da ich mir gedacht, also irgendwie, nee, also ich war da sehr immer für mich selbst. Meistens habe ich geschlafen, weil es war einfach so, dass ich da wirklich am besten schlafen konnte, weil ich halt wusste, das sind Arzthelferinnen, die beobachten mich die ganze Zeit, wenn irgendwas ist. Die können direkt reagieren und da hatte ich wirklich immer meinen besten Schlaf. Und jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
Kontakt mit anderen Betroffenen.
Ach so, ja, genau, stimmt. Und genau, das mit anderen Betroffenen. Ich bin dann nach meiner Bestrahlung im Anfang des Jahres hatte ich ja die Bestrahlung und dann im Sommer bin ich in Reha gefahren. Und dort habe ich dann natürlich auch andere kennengelernt, die Brustkrebs hatten. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, wie sehr oder wie gut das tut, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Und habe dann, als ich dann wieder zu Hause war, habe ich dann auch auf Social Media so ein bisschen geguckt und habe dann angefangen, auf meinem eigenen Social Media Kanal so ein bisschen über meine Gefühle zu schreiben. Aber da hat man halt dann auch eher so nur den Familienkreis, Bekanntenkreis mit erreicht, die ja selber gar nicht die Erfahrung gemacht haben. Und dann war es so, dass ich dachte, es muss doch eine Plattform geben, wo man andere Betroffene kennenlernen kann. Hab dann immer geguckt und ich habe halt immer nur einzelne Personen gesehen, die ihre Geschichte, so wie ich halt auch, erzählt haben. Ja, und dann bin ich auf die Idee gekommen, selber doch so eine Plattform zu gründen und habe dann bei Instagram die Brustkrebs-Community gegründet.
Wow.
Und dort auf der Seite können Betroffene ihre Geschichte erzählen, sich mit anderen austauschen, anderen Mut machen. Und ja, ich finde, das ist einfach eine totale Bereicherung, weil es gibt ja so viele verschiedene Brustkrebs-Varianten und halt auch die Geschichten, die dahinter stecken, dass man nicht immer alle miteinander vergleichen kann, dass man nicht sagen kann, so, okay, du hast auch Brustkrebs, dann haben wir aber nicht dieselbe Therapie bekommen oder sonst irgendwas. Und dass man dann halt mehrere an einer Anlaufstelle hat, wo man gucken kann, okay, wer hat vielleicht die gleiche Therapie wie ich gemacht, mit wem kann ich mich austauschen, ob diese Nebenwirkungen jetzt normal sind, ob ich mir einen Kopf machen sollte oder ja, das da hatte ich jetzt auch eine Zeit lang dann eine Pause wieder gehabt, weil es dann halt auch wieder zu viel wurde. Aber mittlerweile habe ich die wieder so ein bisschen aufleben lassen und freue mich auch richtig darüber, dass das immer so gut angenommen wird.
Ja, Wahnsinn. Weißt du denn, wie viele Frauen da mittlerweile zusammenkommen?
Also wir sind etwas über 2000.
Wow. Oh, das ist ja großartig. Also es wird also auch richtig gut angenommen, was du da ins Leben gerufen hast.
Ja, genau. Wir machen immer so Frage-Antworten-Runden. Das heißt, Betroffene können ihre Fragen stellen und andere Betroffene können darauf antworten, aus der Erfahrung heraus oder wie sie es halt erlebt haben oder auch Tipps geben, was gegen bestimmte Nebenwirkungen hilft und so. Und das ist halt auch so eine Sache, die, glaube ich, sehr, sehr gut angenommen wird und auch sehr, sehr vielen hilft.
Ja, das glaube ich auch vor allem gerade wahrscheinlich Frauen, die erst vor kurzem ihre Diagnose erhalten haben, ne?
Ja.
Das ist ja total toll, das wusste ich gar nicht. Das hatte ich irgendwie nicht so richtig auf deinem Insta gelesen, als ich dich angeschrieben habe. Voll schön, das muss ich mir unbedingt gleich mal angucken. Also ich würde das natürlich auch für alle Hörerinnen und Hörer, würde ich das verlinken, ja, dass sie da einfach mal reinschauen können. Das ist großartig. Liebe Steffi, wie ist denn dein Leben jetzt, also hast du, abgesehen davon, dass du dich beruflich umorientiert hast, hast du, da fällt mir jetzt gerade noch eine andere Frage ein, bevor ich zu dem komme, was ich eigentlich fragen wollte. Hattest du, noch mal ein paar Schritte zurück, hattest du eigentlich mit der Erzieherin deiner Kinder gesprochen über ihre Äußerung?
Nein, ich wusste, dass sie es nicht zugeben wird. Also ich weiß halt, dass sie auch... Sie hat im Kindergarten nie mitgegessen. Sie war immer, also das haben halt meine Kinder nur erzählt, dass sie immer so, was esst ihr da? Und sie hat halt den Kindern immer zu verstehen gegeben, dass das, was sie da essen, wohl nicht gesund ist oder weiß ich nicht. Und es war halt auch, also ja, das, ich glaube, ich hätte nicht die Kraft dafür gehabt, weil es war ja mitten in der Chemotherapie.
Ja, es wäre wahrscheinlich auch so eine Art Grundsatzdiskussion geworden.
Ja. Also ich muss aber dazu auch sagen, die Erzieherin, die war nicht lange in dem Kindergarten tätig. Die ist kurz danach auch wieder...
Überraschenderweise.
Ja, genau.
Ja. Aber es ist ja zumindest schön, dass deine Kinder dich darauf angesprochen haben, weil du wirst ja deinen Kindern dann sicherlich erzählt haben, dass du jetzt nicht davon ausgehst, dass du Krebs bekommen hast, weil du Fleisch isst.
Eben. Natürlich. Also, aber ja, versuch das einem 5-jährigen Kind mal dann zu sagen. Ja, also sie haben wirklich dann gesagt, nein, wir essen kein Fleisch mehr. Ich habe mich selber darüber gewundert, dass sie so einen starken Willen haben und das wirklich auch nicht mehr gemacht haben. Das ist echt Wahnsinn. Ja, aber ich finde halt, die Entscheidung wurde ihnen so ein bisschen abgenommen, indem halt andere Hintergründe da gesagt wurden, ne? Nicht aus ethischen Gründen oder weiß ich nicht. Also,
aber da sieht man auch,
war schon schade,
was für einen großen Einfluss Erzieher auf die Kinder haben, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Zurück zu meiner Frage. Hast du denn an deiner Ernährung etwas geändert?
Also es ist so, dass ich wirklich, also bei Kosmetikprodukten, das war mir halt vorher auch nicht bewusst, in wie vielen Kosmetikprodukten, die hormonell belastet sind. Das habe ich auch erst durch die Erkrankung alles so gelernt. Und da achte ich schon sehr drauf, dass ich, muss sagen, ich mache jetzt nicht nur, wenn man jetzt sagt Naturkosmetik, da muss man auch aufpassen. Naturkosmetik ist auch oft hormonell belastet. Aber ich gucke halt, dass es nicht mehr so ein riesen Chemie-Cocktail ist, der da zusammenkommt. Ich benutze immer noch Produkte, wo halt auch eine Hormonbelastung drin ist. Aber ich gucke halt schon, dass ich nicht 5 Produkte jetzt am Tag benutze, die hormonbelastet sind. Oder auch bei der Ernährung gucke ich auch, dass ich nicht nur Milchprodukte, nicht nur Fleisch und sowas esse. Das, also da kriegt man schon ein gutes Bewusstsein für. Ich bin ehrlich, ich möchte auch noch irgendwie ein bisschen leben. Ich möchte auch noch ein bisschen genießen. Ich möchte nicht auf alles verzichten. Aber man guckt halt, dass man es irgendwie in Maßen hält. So ist es zumindest bei mir.
Ja, richtig. Wollen wir noch mal auf die Krebserkrankung deiner Mutter zu sprechen kommen?
Da können wir auch sehr gerne drüber sprechen.
Wie war das denn, als deine Mutter die Diagnose erhalten hat?
Ja, sie sagte, sie hatte, ich weiß noch, wir standen bei ihr auf der Terrasse und dann sagte sie mir noch so, ja, ich habe hier auch so einen kleinen Knubbel. Das war wirklich ein kleiner Knubbel. Und dann habe ich dann gesagt, ja, du weißt ganz genau, was ich dir sage, sofort zur Frauenärztin. Sie ist dann auch zur Frauenärztin und die Frauenärztin hat dann gesagt, ja, ist schon nichts, machen Sie mal einen Termin für eine Mammographie. So, und dann hat sie auch rumtelefoniert und ja, ich glaube, der Mammographie-Termin, der sollte, glaube ich, erst 3-4 Monate später stattfinden.
Wahnsinn.
Dann habe ich dann gesagt, nee, Mama, das lässt du nicht zu. Also da müssen wir gucken, dass du auf jeden Fall früher einen Termin bekommst, ne? Und Ja, dann hat sie auch nochmal mit ihrer Frauenärztin gesprochen und hat dann nochmal gesagt, wie wichtig das für sie ist und so. Und dann haben wir da zum Glück, ich glaube eine Woche später, einen Termin für eine Mammographie bekommen. Ja, wo dann halt auch rauskam, dass es ein Knoten in der Brust ist. Und da wurde dann auch im Brustzentrum eine Stanze gemacht. Und da kam dann halt auch raus, dass es etwas Bösartiges ist. Sie hatte aber auch da noch Glück im Unglück, dass sie keine Chemotherapie brauchte. Mhm. Es war noch ein sehr kleiner Knoten und bei ihr wurde dann auch brusterhaltend operiert und sie hat Bestrahlung bekommen und befindet sich jetzt auch in der Antihormontherapie.
Wie war das für dich, als du das erfahren hast?
Also ich glaube, dass das schlimmer für mich war als meine eigene Diagnose. Mhm. Von der Gefühlslage her, weil ich wusste, wie es meiner Mama damit geht. Ich wusste, was in ihr vorgeht. Ich wusste, was auf sie zukommen kann. Und man steht quasi hilflos daneben und kann nichts machen.
Ja.
Ja, das war, glaube ich, schlimmer wirklich als meine eigene Diagnose.
Hast du denn also auch die zeitlichen Kapazitäten gehabt, um ihr da auch so ein bisschen zur Seite zu stehen? Oder war das eher so, dass, dass du das vielleicht für dich, dass es für dich vielleicht leichter war, nicht ganz so nah dabei zu sein?
Also ich habe die, ich habe das so ein bisschen meiner Mama überlassen. Ich habe ihr immer gesagt, wenn irgendwas ist, du kannst mich jederzeit anrufen, ich bin jederzeit da, Fragen und also auch über die Therapie und was jetzt so auf sie zukommt, ne, im Krankenhaus, bei der OP und sowas. Also das ist, war schon so, dass sie mich da auch viel gefragt hat. Aber ich wollte halt auch nicht zu erdrückend sein, ne, dass ich sag so, ich muss dich jetzt irgendwie jeden Tag ablenken, damit du an was anderes denkst oder sonst irgendwie was. Weiß man ja auch nicht, ob die Person das dann irgendwie möchte. Aber ich habe ihr schon versucht, zu verstehen zu geben, dass egal was ist, dass ich jederzeit sie unterstütze. Mhm.
Hast du denn das den Kindern erzählt oder wartet ihr da auch auf den richtigen Zeitpunkt oder wie war das?
Nee, also das haben meine Kinder schon mitbekommen, dass sie halt auch, dass die Oma halt auch Brustkrebs hat. Das haben sie aber also zu dem Zeitpunkt echt gut weggesteckt, weil sie ja gesehen haben bei mir, dass es wieder gut wird.
Ja, das glaube ich auch, dass es.
Von daher haben wir da auch gesagt, so, dass die Oma hat zwar Brustkrebs, aber auch bei ihr wird wieder alles gut.
Ja. Naja, und vor allem, wenn deine Mutter ja auch keine Chemotherapie hatte, also sich ja äußerlich nicht so sehr verändert hat, ne?
Genau.
Da habt ihr ja als Familie einiges erlebt. Also das ist ja wirklich eine krasse Herausforderung. Erst du selbst, dann dein Mann, dann deine Mutter. Wahnsinn.
Ja, wenn ich bedenke, dass das alles so innerhalb der letzten 4 Jahre passiert ist, das ist schon. Ja.
Ja, das ist ja unglaublich. Und du hattest ja vorhin auch erzählt, dass auch deine Oma ja an Darmkrebs erkrankt war, ne?
Genau. Das war damals, also ich war 18, als sie dann gestorben ist. Also da war ich auch noch so, ich wusste damals nicht, was ist denn überhaupt eine Chemotherapie. Und es war bei ihr dann so, dass es auch nachher recht schnell ging, dass sie Metastasen in der Lunge und im Hirn bekommen hat. Und da ging es dann recht schnell zu Ende, ja.
Ja, na, ich meine, in so einem Alter beschäftigst du dich ja auch nicht mit Krankheit oder so. Du bist ja mit 18 Jahren, da fängt ja dein Leben sozusagen erst an, dein selbstbestimmtes Leben, ne?
Genau, ja. Selbst mit 31 hätte ich niemals daran gedacht, an Brustkrebs zu erkranken.
Ja, klar nicht. Absolut nicht. Gerade mit kleinen Kindern zu Hause, da bist du ja auch voll auf Leben gepolt und nicht irgendwie auf Krankheit oder Schwäche oder so in der Art, ne?
Ja, und es hat halt auch irgendwie nichts zusammengepasst, ne? Man sagt ja, wenn man stillt, ist das Brustkrebsrisiko geringer. Also ich habe meinen Sohn über ein Jahr lang gestillt, die Zwillinge ein halbes Jahr lang gestillt. Ich hatte keine hormonelle Verhütung. Ich habe nicht geraucht. Ich habe nicht, klar habe ich mal ein bisschen was getrunken, aber ich hatte keinen hohen Alkoholkonsum und alles passte einfach irgendwie nicht, dass man sagen könnte, okay, daran könnte es vielleicht liegen.
Hast du denn für dich irgendeine Theorie, wo das vielleicht herkommen könnte? Also viele Betroffene erzählen, dass sie vor ihrer Diagnose eine extreme Stresssituation hatten über einen längeren Zeitraum. War das bei dir auch so?
Ja, das könnte man sagen, ne, weil wir haben, also wir haben in einem Haus gelebt und das haben wir verkauft, weil wir ein neues Haus gebaut haben. Und leider war es so, dass wir in das neue Haus noch nicht rein konnten, aber aus dem alten Haus schon raus mussten. Und das hieß, dass wir dann eine Zwischenlösung finden mussten. Wir haben dann zum Glück noch ein anderes Haus zur Miete gefunden, wo wir dann einzogen konnten. Und dann Arbeit, Umzüge, Hausbau. Also kann natürlich sein, dass der Stress das noch gefördert hat, ja.
Ja, wir sind auch gerade erst umgezogen, also und das nur von Wohnung zu Wohnung. Und das war auch schon so ein Kraftakt. Von daher kann ich mir das total vorstellen, dass das bei euch ja nochmal um ein Vielfaches doller war und das Stress, das Immunsystem herabsetzt, das wissen wir ja alle, ne? Dass Stress ja dazu beiträgt, dass du anfälliger bist für was auch immer.
Ja.
Gibt es denn etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
Reden. Seine Gefühle äußern. Ich glaube, dass in so einer Situation nichts verkehrt ist, nichts, dass man alle Gefühlslagen fühlen darf und auch dazu stehen kann, sich nicht verstehe, nicht verstecken muss. Und ja, dass wirklich reden hilft.
Ja, das hast du gut gesagt. Liebe Steffi, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, dafür, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und ich hoffe, dass ich weiterhin von dir lesen werde und wir in Kontakt bleiben. Vielen Dank.
Ganz bestimmt. Ich danke dir auch, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, anderen meine Geschichte zu erzählen und vielleicht damit auch ein bisschen Mut zu machen, ein bisschen aufzuklären. Und ja, vielen Dank dafür.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.